Dann kommen wir zum Lieblingsfehler, oder?
Genau. Und den bringt uns auch dieses Mal Dominik mit. Viel Spaß.
Genau. Thema des Lieblingsfehlers diese Folge ist ein Epiglottitis-Fall. Und es ist uns zugetragen worden von einer Hörerin. Ist wohl schon ein paar Jahre her, deswegen ist es nicht mehr so im Detail erinnerlich, aber ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Bei dem, ich mache Gänsefüßchen-Fehler. Genau, Patient stand auf dem Plan. Dienstsituation, Dienstsetting, eine Oberärztin, ein Facharzt, eine Weiterbildungsassistentin. Facharzt stand gerade im Saal und die relativ frische Oberärztin hat gemeinsam mit der Weiterbildungsassistentin dort Narkose gemacht. Kurz vor der Narkoseeinleitung hat die Oberärztin die HNO nochmal spiegeln lassen und die HNO hat gesagt, genau, Wortlaut ist nicht mehr erinnerlich, aber könnt ihr ganz normal intubieren, keine Besonderheiten, wird gut funktionieren. Dann haben sie normal eingeleitet, sie haben glücklicherweise ausgiebig präoxygeniert und bei der Maskenbeatmung verließen sie sie dann, da wurde es schon schwierig. Verbesserter Esmarch, supraglottische Atemwegshilfsmittel, hat alles nicht so richtig funktioniert, also haben sie was gemacht. Genauso sind die Flucht nach vorne angetreten und haben vorsichtig laryngoskopiert und da konnten sie eine immens geschwollene Epiglottis visualisieren mit einem ganz kleinen Löchlein, was sie als Trachea identifiziert haben. Dann haben sie versucht, einen Cook-Katheter oder Bougie oder wie auch immer wir das nennen wollen, dort einzuführen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Dann hat die Kollegin von der HNO das auch nochmal mit ihren Instrumenten, ich nehme an, das war dann wahrscheinlich ein Kleinsasserrohr oder sowas, probiert. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Die Einsenderin hat dann noch beschrieben, eine gefühlte Ewigkeit ist dann vergangen. Es hat alles nicht so richtig funktioniert. Dann ist die Sättigung stark abgefallen. Die Oberärztin hat sich dann dazu entschlossen, notfallmäßig eine Koniotomie zu machen. Da ist es auch noch zu einer Blutungskomplikation gekommen. Dann wollten sie einen kleinen Tubus in die Trachea legen. Das hat wohl auch alles nicht so richtig schön funktioniert. Am Ende des Ganzen konnte man irgendwie wohl trotzdem eine Beatmung etablieren. Und der Patient hat es zum Glück ohne Folgeschäden überstanden, neurologisch unauffällig wieder wach geworden. Epiglottitis konnte entlastet werden. Genau, und dann hat die Einsenderin sich auch noch ein bisschen selber reflektiert und hat sich selber gefragt, würde sie beim nächsten Mal anders machen, was hat sie daraus mitgenommen? Und sie hat dann gesagt, dass sie wahrscheinlich beim nächsten Mal trotz der HNO-Aussage sich für eine fieberoptische Wachintubation oder wie auch immer das genau bei euch gewordet ist, entscheiden würde. Genau, sie interpretiert das als Goldstandard der Atemwegssicherung und in so einem Fall würde sie das dann auch machen. Genau, und bei solchen Red Flags wie Epiglottitis oder sowas würde sie sich dann nur ungern auf irgendwelche Kompromisse einlassen. Genau, und wir haben das als Team auch schon einmal diskutiert und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man dieses Fazit da so grundsätzlich schon draus ziehen kann. Was man sich allerdings nochmal überlegen sollte, was ich so als Denkanstoß jetzt einmal kurz ins Team geben will, wenn das Loch klein ist, ist es im Zweifel vielleicht auch mit der Fieberoptik schwer da reinzukommen. Weil visualisieren.
Aber wenn der Patient spontan atmet, wäre es ja nicht ganz schlimm.
Genau, genau. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere.
Aber wenn es von der Größe her genau mit dem Bronchoskop verlegt, dann hast du da auch irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und dann ist auch wieder die Frage, wenn ich das Bronchoskop zurückziehe, hat dieser kleine Kontakt vielleicht dann auch schon ausgereicht? Was fand ich gut an der Fallschilderung? Offensichtlich haben sie sich dazu entschieden, den Atemweg gemeinsam zu sichern, also HNO und Anästhesie gemeinsam vor Ort. Das finde ich schon mal gut. Sie hatten auch dann den Plan B und C parat und haben sich ja dann schlussendlich auch für die Koniotomie entschieden, was sicherlich dann auch das Problem gelöst hat. Wie das jetzt mit dem Zeitgefühl ist, ich kann mich total gut in sie hineinversetzen und verstehe total, dass sich das nach Ewigkeiten angefühlt hat, wie lange das dann wirklich gewesen ist, ist ja dann immer so eine Frage. Manchmal ist es ja dann doch weniger lange, als man das eigentlich gefühlt hat. Andererseits haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal vom Bromley-Case gehört, wo die das irgendwie wild lange probiert haben und alle so gefühlt haben, das war gar nicht so lange und irgendwie haben sie dann mehrere Minuten darum hantiert. Genau. Was ich noch einmal als Diskussion stellen will, wir hatten auch mal einen ähnlichen Fall bei uns in der HNO-Klinik und da haben wir uns trotz Spiegelbefund der HNO, der jetzt gesagt hätte, wahrscheinlich könntet ihr das noch gut intubieren, direkt für eine Tracheotomie in lokale Anästhesie entschieden. Und das haben wir dann bei der Patientin auch so durchgeführt. Das hat sie auch ja ganz gut mitgemacht. Also eine Tracheotomie in lokale ist halt nicht geil, aber für die Patientin war es so in Ordnung, weil sie wusste, was die Konsequenzen ist, wenn wir es anders nicht hinbekommen.
Hat die HNO danach dann nochmal gespiegelt von oben?
Nach der Tracheotomie?
Ja, einfach um zu gucken, wie es ausgesehen hätte.
Nein, bei uns nicht. Die haben tracheotomiert und dann haben wir Narkose eingeleitet und losgelegt.
Genau, also ich finde den Fall sehr spannend, weil das ja doch eine Situation ist, so oder etwas anders gelagert, der uns allen begegnet kann. Und ich finde, wichtig ist, dass wir uns alle einmal darüber Gedanken machen, sollten wir jemals in dieser Situation sein, was unser Plan wäre. Weil ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Und es war sicher ein möglicher gangbarer Weg und es ist halt noch gut gegangen. Ich glaube, mein Plan wäre, eine fieberoptische Wachintubation in Notfall, also in quasi in Koniotomiebereitschaft. Und damit meine ich nicht, das Koniotomie-Set ist irgendwo im Reha-Wagen auf dem Flur, sondern das Koniotomie-Set liegt neben dem Patienten.
Vielleicht auch schon mit angemarkerter Stelle.
Genau, vorher einmal tasten, schon optimal lagern.
Wenn du eine HNO hast, dann wäre ich, glaube ich, immer, dann wäre mein Go-To, glaube ich, immer die HNO das machen zu lassen, weil die doch noch chirurgisch einfach versierter sind. Und ich habe jetzt selber noch keine Notkoniotomie machen müssen, aber habe zumindest, glaube ich, schon den Skill dazu und würde es trotzdem die HNO auf jeden
Fall
machen lassen.
Der mit der meisten Expertise.
Noch ein Punkt pro Fieberoptik. Wir müssen diese Indikationen einfach auch stellen, um den Skill zu erhalten, genau wie Landmarkentechnik. Natürlich kriegen wir mit dem Videolaryngoskop 96% der Patientinnen intubiert. Aber es gibt halt die paar Prozent und dafür muss man bronchoskopieren können und dafür muss man Expertise in der Wachfieberoptik haben.
Ich wollte noch mal was einwerfen. Können wir diese Epiglottitis vielleicht mal ausklammern und einfach auch sagen, Prozess am Larynx oder an der Epiglottis?
Ja, ja.
Weil ich meine, tumoröse oder infektiöse Sachen sind ja auch relativ vielfältig und Epiglottitis ist halt einfach unheimlich selten, muss man ja so sagen. Ja. Und dass das nicht so, oh, wird mir schon nicht passieren, diese Kombination irgendwie, aber irgend so ein tumoröser Prozess, bluten vielleicht noch am Larynx.
Sehr guter Punkt. Ist,
ja, und kann einen Alter erwischen.
Danke, Ines. Und dann gehen wir gleich weiter. Und ein vernünftiges, also bei uns heißt es SOAP-M, weil wir das noch im SOAP-Schema machen, aber ein vernünftiges Anästhesie-Team-Timeout vorher, zu sagen, wir haben hier das und das Problem. Unser Problem wird wahrscheinlich die Atemwegssicherung sein. Also das könnte sein. Plan A ist meinetwegen ja auch die videolaryngoskopische Intubation. Plan B ist die Larynxmaske und wenn das alles nicht geht, dann die Koniotomie. Haben wir alles hier? Wo liegt das? Also wirklich das vorher durchsprechen, um alle im Team damit reinzuholen. Wie das die Chirurgen, Chirurginnen ja auch machen in dem Team-Timeout. Aber das müssen wir halt von der Narkoseeinleitung auch machen. Und es funktioniert halt nicht zu sagen, wir machen das nur bei den Kritischen, wir müssen es einfach immer machen. Damit wir es bei den Kritischen auch mitmachen.
Absolut. Ja.
Ein Punkt ist da ja auch die Absauge. Und da, finde ich, kann man dazu plädieren, dass man im Zweifelsfall sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten hat. Gerade wenn es auch noch irgendwie so eine Blutungs- oder eine andere Quelle geben kann, wo irgendwie Flüssigkeiten herkommen können. Dass man im Zweifel eine Motorsauge oder zumindest eine starke Sauge hat, die aus dem OP ist. Und dass man am Bronchoskop bzw. Endoskop halt auch eine Sauge angeschlossen hat. Weil das ist richtig Pain, wenn du dann absaugen willst und du musst im Zweifel da immer absaugen und dann hast du es noch nicht angeschlossen, weil irgendwie
das
man
nicht
dran gedacht
hat.
Ja. Also nicht nur Saugen mit einem Jankauer da liegen haben.
Bei uns gibt es nur dünne Bronchoskope im Saal, weil wir die für die Doppellungentuben benutzen. Und die dicken sind halt auf Intensivstationen. Das heißt, die müssen wir uns kommen lassen. Also
genau.
man muss halt bedenken.
Sowas muss man bedenken.
Und man muss kenne dein Equipment. Also oder deine Arbeitsumgebung. Also wo kriege ich vernünftige Sachen her? Genauso andersrum, ich habe präklinisch mit einem kleinen Tubus intubierten Patienten, wo kriege ich ein kleines Bronchoskop her? Vielleicht aus dem Saal, wo Doppellumentuben verwendet werden.
Ich würde das von Torben gerne nochmal kurz aufgreifen mit der Fieberoptik. Dana ist ja jetzt auch relativ frisch Fachärztin. Wie viel fieberoptische Intubation hast du denn gemacht vor der Fachärztin? Und das musst du gar nicht beantworten, geht ja im Zweifel auch niemandem was an. Aber ich glaube, das ist halt auch bei uns ein Skill, wenn ich mir angucke, bei uns, der erste Dienst ist ein Facharzt, der zweite Dienst ist ein Altassi, sage ich jetzt mal, oder ne, Altassi und dritter Dienst bin im Zweifel ich. Das ist jetzt nicht unrealistisch, dass irgendwie das fieberoptische N bei uns irgendwie eine ganz niedrige zweistellige Zahl ist. Das ist schon.
Also ich kann sagen 30, bei uns sind 25 gefordert. Ich habe aber auch, ich bin da einfach, habe das versucht immer zu machen und zu üben. Und wir haben halt in der HNO bei uns und in der MKG auch einfach Oberärzte, die das sagen, dass wir das machen müssen. Ja, weil das auch im Dienstgeschäft.
Ich wurde selbst schon wachfieberoptisch intubiert. Zählt das?
Ja, definitiv. Also ich kann jetzt.
Gibt auf jeden Fall Erfahrungssternchen.
Ich habe HNO und MKG-Rotation schon hinter mir und mein N ist 0.
Okay, krass.
Ich habe noch keine einzige
gemacht. Das ist wirklich krass. Also ich bin sicherlich auch im niedrigen zweistelligen Bereich, aber ich vielleicht durch Intensivstationen, weil ich bronchoskopiere gut genug und ich habe einen Plan im Kopf.
Ich halt glaube, auch noch die Bronchoskopien in der Endoskopie, also sozusagen bei den Pulmologen. Ja, und da können wir das halt auch noch machen. Oral dann zwar, aber du hast halt trotzdem.
Oral ist schwieriger, finde ich.
Finde ich auch. Aber du hast halt trotzdem auch das Go-To nochmal gemacht irgendwie. Ja. Dadurch ist es auch mehr, als vielleicht in einem anderen Haus gewesen wäre.
Ich habe noch einen kleinen Add-on-Punkt, und zwar in der Leitlinie für das Difficult Airway Management steht auch drin, dass man sich, wenn man erwartet, schwierige Atemwege hat, durchaus auch schon mit Sonographie die richtige Stelle suchen kann und die dann markiert, damit man sie, falls man sie dann bräuchte, direkt vor sich schon hat und nicht anfängt, dann auf die Suche zu gehen, wenn sowieso schon alles mega stressig
ist. Ist auch nicht so schwer zu erlernen.
Ja.
Die Sonographie dafür.
Was ich gerne nochmal zusammenfassen würde zu dem Fehler, ich finde eigentlich, so wie man das liest, ist da gar nicht unbedingt ein Fehler passiert. Also wie ja gerade schon gesagt wurde, das ist ein gangbarer Weg, das kann man so machen. Am Ende des Tages ist kein Patient in den Schaden eingetreten. Ich finde es total cool, dass sich die Einsenderin da ja irgendwie auch schon selbst reflektiert hat und gesagt hat, in Zukunft würde sie es vielleicht anders machen, völlig okay. Aber am Ende des Tages kann man, glaube ich, festhalten, dass die Patientenversorgung dort ganz gut gelaufen ist. Man kann es in Zukunft vielleicht irgendwie noch anpassen, modifizieren, verbessern. Aber ein Fall, von dem man gut lernen kann, aber wo ich persönlich keinen Fehler in dem Sinne sehe.
Naja gut, also jetzt Fehler ist ja so ein Begriff, das finde ich schwierig zu sagen, es ist kein Fehler passiert. Also zumindest ist ja das aus Sicht der Assistentin nicht ordentlich antizipiert worden, was da passieren kann, sonst hätte sie es nicht als so dramatisch empfunden. Das heißt, zumindest in der Kommunikation war ja zumindest eine Schwäche. Fehler, Schwäche, da sind wir, glaube ich, bei unserem Deutschen, es dürfen keine Fehler passieren. Aber, und der Plan wurde zumindest aus der Sicht der Assistentin ja auch nicht ordentlich kommuniziert. Was machen wir, wenn? Also, klar ist kein Patientenschaden entstanden, Gott sei Dank. Das ist ja häufig Gott sei Dank. Aber das jetzt einfach zu sagen, es ist ja gar nichts passiert, weil es ist kein Patientenschaden, dann neigen wir zu. Dann neigen wir Deutschen zu und dann neigen wir in der Medizin zu. Aber es ist ja irgendwie nicht sauber gelaufen. Und somit, ob wir es jetzt Fehler nennen, es gab Verbesserungsbedarf.
Ich möchte nochmal ganz kurz was zu dem sagen, was Torben vorhin gesagt hat mit der Checkliste, weil was ich wirklich cool fand, ist, dass sie zum Beispiel in England bei jeder Intubation auf der Intensivstation und auch bei jedem intubierten Patienten am Bett ein Plakat hatten. Also bei der vor der Intubation haben wir es durchgesprochen, beim intubierten Patienten am Bett hing das Plakat dann, wo der Plan für den schwierigen Atemweg drauf war, und zwar spezifisch für diesen Patienten. Und das finde ich ziemlich cool, weil dann brauchst du im Zweifelsfall halt nicht mehr in dem Moment darüber nachdenken, sondern bei dem tracheotomierten Patienten mit der frischen Dilatationstracheotomie hing dann ausgedruckt der Plan am Bett, und wenn du in diese Situation kommst, guckst du auf diesen Zettel und machst das, was da steht. Und das finde ich mega gut.